verwirrt. Die Märchensammlung und mehr. Wenn man mit Kobolden tanzt. Ein japanisches Märchen. In alter Zeit lebte einmal ein Landsmann, der hatte auf der rechten Wange ein großes Geschwulst, groß wie eine Birne. Als dieser Landmann eines Tages in den Wald ging, um Reisig zu sammeln, wurde er von einem Gewitter überrascht und flüchtete in einen hohlen Baum, wo er Schutz vor dem Regen fand. Als das Gewitter endlich aufhörte, war es Nacht geworden und der Landmann konnte den Weg nach draußen nicht finden. Deshalb blieb er in der Höhlung des Baumes sitzen und erwartete den Morgen. Im Walde aber war es sehr einsam und schaurig und der Mann konnte vor Angst und Furcht nicht schlafen. Gegen Mitternacht hörte er plötzlich Stimmen und lautes Lachen. Verwundert streckte er den Kopf hervor und sah eine Anzahl Kobolde mit den sonderbarsten Gesichtern und verschiedener Gestalt. Diese hatten gerade in der Nähe des Baumes, in dem der Landmann saß, Platz genommen und ergötzten sich am Trunk. Als sie genug getrunken hatten, begannen sie zu singen und zu tanzen. Der Landmann, der gerne tanzte und ebenso gerne einen guten Trunk Sake zu sich genommen hätte, konnte es in seinem Versteck nicht länger aushalten, denn die Lust der Kobolde wirkte auf ihn ansteckend. Er kam also hervor und näherte sich den Tanzenden, die, als sie einen Menschen erblickten, erschraken und forteilen wollten. Er rief ihnen aber zu: »Bleibt nur da, ich will euch nur zeigen, wie man besser tanzt.« Und gleich darauf begann er sich lustig im Tanze zu drehen. Die Kobolde freuten sich über seinen Tanz und versuchten es ihm nachzumachen. Auch gaben sie ihm Essen und Trinken. War das eine Fröhlichkeit? Sie dauerte, bis der Morgen graute. Da sprachen die Kobolde: »Du hast uns durch deine Gesellschaft hoch erfreut. Komme doch auch morgen Nacht wieder.« Der Landmann sagte dies zu, aber die Kobolde wollten ein Unterpfand haben, das er auch sicherlich käme. »Weißt du«, sagten sie zu ihm, »wir werden zur Sicherheit deine Geschwulst nehmen. Du kannst sie dann morgen wiederbekommen.« Damit griff der Sprecher gleich an die Wange des Mannes und nahm ihm die Geschwulst fort, ohne dass er einen Schmerz verspürte. Hierauf eilten alle lachend fort, ihm zurufend, nicht zu vergessen, wiederzukommen. Der Landmann befühlte seine Wange. Sie war ganz glatt und hatte keine Spuren der Geschwulst mehr, nicht einmal eine Narbe. Er war darüber außerordentlich froh und nahm sich vor, diesen Platz in Zukunft zu meiden und den Kobolden aus dem Weg zu gehen, denn er hatte gar kein Verlangen, die Geschwulst wiederzubekommen. Er ging also zufrieden nach Hause, wo alle ihn verwundert anstaunten, dass er seine Geschwulst ohne jede Spur verloren hatte. Er erzählte dann, welches Glück ihm die Kobolde für seinen Tanzen bereitete, verschwieg aber klugerweise, dass sie ihm die Geschwulst nur als Unterpfand für sein Wiederkommen abgenommen hatten. Nun wohnte in dem Dorf noch ein Landsmann mit einer Geschwulst auf der Wange. Dieser hatte die Geschwulst auf der linken Seite. Als er von dem Glück seines Nachbarn hörte, wollte auch er seine Geschwulst loswerden und ließ sich den Platz genau beschreiben, wo der erste Landsmann die Kobolde getroffen hatte. In der Nacht ging er dorthin und traf die Kobolde auch wirklich an. Er wollte aber erst hören, was sie sagten, und versteckte sich daher in dieselbe Höhle, in der Nacht vorher der andere Landsmann gesteckt hatte. Die Kobolde aber sprachen nicht viel, sondern schauten sich von Zeit zu Zeit erwartend um, bis endlich einer sagte: »Unser Freund von gestern scheint heute nicht zu kommen.« Als dies der Landmann hörte, sprang er tanzend hervor und rief: »Da bin ich schon.« Nun freuten sich alle, gaben ihm zu trinken und forderten ihn dann auf, wieder seine Kunst zu zeigen. Er war aber ein ungeschickter Tänzer, auch konnte er nicht viel Sake vertragen, sodass sein Tanz noch ungeschickter war und er steif und torkelnd umherhopste. Es war den Kobolden kein Vergnügen, dem Manne zuzuschauen, und so riefen sie: »Du bist heute nicht so geschickt wie gestern, wir haben heute keine Freude in deiner Gesellschaft. Mach, dass du fortkommst und lass dich nie wieder bei uns sehen. Da wir von dir keine Erinnerung wünschen, so hast du hier dein Geschwulst wieder.« Der eine Kobold zog sie aus der Tasche und warf sie dem verdutzten Manne ins Gesicht. Klitschklatsch saß sie an der rechten Wange. Dann stieß man ihn fort und er musste jetzt mit zwei Geschwülstern heimkehren. Das kommt davon, wenn man neidischen Sinne das Glück ziehen will, das andere genießen. Neid bringt Leid. Es ist schon lange, lange Zeit her, da lebte einmal in einem kleinen Städtchen ein alter Mann. Dieser hatte in seinem ganzen Leben jedermann nur Gutes getan, war fromm und gut. Deshalb hatten ihn auch alle Leute lieb, obgleich er arm war. Gerade gegenüber dem Hause dieses guten alten Mannes wohnte ein anderer alter Mann, der sehr reich war, aber nicht gut, sondern habgierig und alles, was er sah, gern haben wollte. Nun hatte der gute Mann leider kein Kind und keine Verwandte und er hätte ganz einsam leben müssen, was er nicht wollte, denn er wünschte auch in seinem Hause jemanden zu haben, den er lieb haben konnte und der ihn wieder liebe. Deshalb schaffte er sich ein allerliebsten kleines Hündchen an, hegte und pflegte es und hatte bald seine große Freude an dem possierlichen Tierchen, das dem Alten alle Liebe vergalt und so treu und anhänglich war, dass es nie von seiner Seite seines Herrn wich, sondern ihn auf alle seine Wegen begleitete. Eines Tages gingen der Herr und sein Hündchen spazieren und kamen an ein ödes Feld. Da bellte plötzlich das Hündchen, eilte zu einer Stelle in der Mitte des Feldes und begann mit seinen Pfötchen heftig zu scharren, indem es seinen Herrn treuherzig bittend ansah, als wollte es sagen: »Hier grabe nach, hier ist etwas für dich.« Der Alte verstand sein Hündchen, eilte nach Hause, holte einen Spaten und grub an der Stelle nach, die das Hündchen bezeichnet hatte. Und siehe da, als der Mann ein Weilchen begraben hatte, fand er in dem Loche einen Haufen goldener Körbe, worüber er hocherfreut war, das Geld nach Hause trug und einen großen Teil den Armen spendet. Trotzdem er nun reich war, blieb er freundlich und bescheiden wie bisher, hatte aber sein Hündchen noch viel, viel lieber. Der böse Nachbar aber neidete das Glück des Alten, und da er erfahren hatte, wodurch dieser zu dem Reichtum gekommen war, suchte er das Hündchen in seinem Haus zu locken, damit es auch ihm die Stelle zeige, wo goldene Kobern verborgen waren. Aber das Hündchen folgte den Lockungen nicht und wich nicht von seinen Herren Seite. Da nun der habgierige Mensch mit List nicht erreichen konnte, wandte er Gewalt an, indem er das Hündchen, als dieses ruhig vor dem Hause saß, ergriff und in sein Haus schleppte. Dann band er es mit einem Strick und führte es aufs Feld, damit es ihm vergrabene Schätze zeige. Das Hündchen scharrte auch wirklich an verschiedenen Stellen, aber immer wenn der Mann den harten Boden aufgeschlagen und im Schweiße seines Angesichts nachgegraben hatte, fand er nichts als stinkenden Unrat, sodass er erboste, das Hündchen mit seiner Hacke erschlug und den Leichnam dem guten Alten in den Garten warf. Der Alte war darüber betrübt und begrub sein Liebling unter einem Baum im Garten, und obgleich er wohl wusste, wer der Übeltäter war, trug er es ihm doch nicht nach, noch forderte er Sühne für die begangene Tat. Kurz darauf erschien ihm eines Nachts das Hündchen im Traum und sagte zu ihm: »Trauere nicht länger, mein Tod wird dir noch größeres Glück bringen, wenn du meinen Rat befolgst. Haue den Baum, unter dem ich begraben, um und mache dir aus dem Holze einen Reismörser und einen Schlegel.« Der Alte tat, wie ihm geheißen, und als er den Mörser in Gebrauch nahm, welch ein Wunder, da quoll aus dem Mörser der Mochi und nahm kein Ende, bis der Alte zu stampfen aufhörte. Dieser war nun überglücklich, denn er brauchte keinen Reis mehr zu kaufen und konnte überdies den Armen des Ortes reichlich ab. Dem bösen Nachbar aber, dem dieses neue Glück seines Gegenübers zu Ohren kam, ließ es keine Ruhe. Er wollte und musste den Mörser haben. Deshalb ging er zu dem Alten und bat, er möge ihm doch den Mörser wenigstens einmal nur auf einen Tag leihen. Er bringe ihn gewiss am anderen Morgen zurück. Der Alte war gutmütig genug, dem Manne zu glauben und ihm den Mörser zu leihen, den dieser hocherfreut in sein Haus trug, ihn bis oben an mit Reis füllte und dann zu stampfen anfing. Aber o Graus! Anstatt schöner Mochi quoll ekelerregender Kot hervor und erfüllte mit seinem Gestank das ganze Haus. Da ergriff der schlechte Mann eine Axt, hieb dem Mörser samt Schlegel in viele Stücke und verbrannte diese zu Asche. Aber auch ob dieser neuen Bosheit ergrimmte der sein Mörsers beraubte Alte nicht, sondern folgte dem Rate seines toten Hündchens, das ihm wieder im Traum erschienen war, und holte sich die Asche von dem Mörser aus dem Hause seines Nachbars und bewahrte sie in einem Gefäße sorgfältig auf. Da kam eines Tages im Spätherbst, als alle Bäume und Sträucher kahl waren, der Daimyo mit seinem Gefolge angeritten und musste am Hause unseres guten Alten, das an der Landstraße lag, vorüber. Der Alte ergriff nun schnell einige Hände voll von der Asche, kletterte auf einem am Wege stehenden Kirschbaum und gerade als der Daimyo darunter war, streute er die Asche auf. Der Daimyo und seine Gefolge waren im ersten Augenblick starr vor Schreck. Dann ergriff sie der Zorn, ob solcher Freveltat, und sie wollten den Alten ergreifen. Aber welch Entzücken erfassten alle. Überall, wohin die Asche geflogen war, grünte und blühte es. Die Äste und Zweige waren voller Blätter und Blüten. Anstatt der Asche rieselte ein feiner Regen lichter Kirschblüten auf den Daimyo und sein Gefolg. Alles schrie vor Freude über solch ein Wunder laut auf. Und die, die den Alten soeben noch züchtigen wollten, umarmten ihn und priesen seine Wundertat. Der Daimyo war gerührt von solcher sinnigen Aufmerksamkeit und machte den Alten reiche Geschenke. Auch schickte er ihm, als er die Geschichte des Hündchens gehört hatte, ein anderes allerliebstes Hündchen. Der böse Nachbar aber barst fast von Neid und Zorn. Trotzdem aber ging er wieder zu dem gutmütigen Mann und fragte ihn, ob er noch etwas Asche übrig hätte. Er möge ihm doch ein wenig geben, was der Alte auch tat. Als der schlechte Mann nun einmal hörte, dass der Daimyo mit seinem Gefolge wieder des Weges kam, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als die geschenkte erhaltene Asche zu nehmen und damit ebenfalls auf einen Baum zu klettern. Als der Daimyo dann unter dem Baum vorbeiritt, streute der Mensch wirklich die Asche über ihn aus. Aber kein Blatt und keine Blüte zeigte sich, sondern die Asche blieb Asche und flog dem Daimyo und seine Leute in die Augen, Ohren, Nasen und Mund, sodass ein jeder sich voller Zorn auf den Übeltäter stürzte, ihn gehörig durchprügelte, dann in Ketten legte und ins Gefängnis steckte, wo er nach langen großen Schmerzen verstarb. So ergehe es allen Neidern und Habgierigen, die dem Nächsten sein Glück nicht gönnen und es an sich reißen möchten, anstatt sich über das Glück des Nachbars mit diesem zu freuen. Der schlaue Polizist koreanischen Ursprungs wurde deshalb in die Sammlung mit aufgenommen, da Korea 1910 Japan einverleibt wurde und jetzt unter dem Namen Chosen eine japanische Provinz ist. Erzählungen erinnert an den listigen Dieb aus Tausend und einer Nacht. Der frühere Kaiser von Korea hatte sich eine Geheimpolizei eingerichtet, die für Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgen musste und Räubereien und Diebstähle verhindern sollte. Aber wie das so oft ist, die Verbrechen wollten kein Ende nehmen und der Kaiser war recht ärgerlich. Er ließ sich den Obersten der Polizei kommen und machte ihm Vorwürfe. Der Oberste aber verteidigte seine Leute und sagte, sie seien alle tüchtig und geschickt. Da meinte der Kaiser, nur der sei ein geschickter Polizist, der alle Schliche und Listen der Diebe kenne und solche selbst anwenden könne. Er werde die Leute auf die Probe stellen. Sie sollen sich alle am anderen Morgen im Palaste einfinden. Als am Morgen die Polizisten alle in die Vorhalle des Palastes versammelt waren, erschien der Kaiser in der Hand einen seidenen Beutel haltend. Diesen Beutel füllte der Kaiser mit Gold und ließ ihn mitten an der Decke der Halle aufhängen, so hoch, dass ihn niemand mit der Hand erreichen konnte. Dann sagte der Kaiser, hier hängt der Beutel mit Gold. Er bleibt 3 Tage lang hängen. Eine Wache wird stets dabei sein. Gelingt es einem von euch, diesen Beutel binnen der 3 Tage zu entfernen, ohne dass jemand es bemerkt, so gehört ihm der Beutel samt Inhalt, und ihr alle sollt fernehin in meinen Diensten bleiben. Gelingt aber keinem von euch die Aufgabe, so jage ich euch alle zum Teufel. Da war allgemeines Kopfschütteln und tief betrübt gingen die Polizisten heim, denn es schien unmöglich, den Beutel zu entfernen, weil der Kaiser eine Wache von 4 Männern aufgestellt hatte, die den Beutel Tag und Nacht bewachen mussten. Für Nachlässigkeit war die Wache mit dem Kopfabschlagen gedroht. So kam der 3. Tag heran, der Beutel aber hing noch unberührt an der Decke und die Polizisten erwarteten ihre Entlassung. Da meldete sich zum Erstaunen aller einer der jüngsten Leute und erklärte, er wolle es versuchen, aber er müsse noch mindestens 2 Tage Zeit haben. Er wurde zum Kaiser geführt. Dieser lachte den jungen Menschen aus und sagte, auch wenn ich euch 10 Wochen Zeit gebe, das Kunststück gelingt euch doch nicht. Das mag stimmen, erwiderte dieser, und ich glaube selbst, dass nur ein Wunder uns helfen kann, aber vielleicht tritt ein solches Wunder in den 2 Tagen ein. Dem Kaiser gefiel diese kecke Antwort. Gut, so soll es sein. Diese 2 Tage seien euch noch gewährt, entschied er. Der junge Polizist betrachtete sich in der Halle den Beutel ganz genau und prägte sich alles fest ins Gedächtnis. Dann eilte er nach Hause und fertigte sich einen ganzen gleichen Beutel, den er mit kleinen Steinchen füllte. Am 2. Tag nahm er diesen Beutel, steckte ihn in den Ärmel seiner Jacke und ließ sich beim Kaiser melden. Dieser empfing ihn und fragte, ob das Wunder schon geschehen sei. Der Polizist bat hierauf den Kaiser, sich den Beutel einmal ansehen zu dürfen. Dieser genehmigte es und ging selbst mit zur Halle, wo der Beutel noch immer hing, bewacht von 4 Soldaten. Nachdem er sich den Beutel ein Weilchen von allen Seiten angesehen hatte, fragte er, ob es gestattet sei, den Beutel in die Hand zu nehmen. Auch das genehmigte der Kaiser. Der Polizist holte hierauf eine Bank, stellte sich darauf und nahm den Beutel vom Haken, sah ihn sich wieder an und steckte ihn in den Ärmel, indem er sagte, auf diese Weise würde es gehen. Der Kaiser erwiderte lachend, so ging es wohl, ist aber nicht erlaubt. Der Beutel soll fortgenommen werden, ohne dass es jemand weiß. Hänge ihn also nun ruhig wieder an die Decke und gib zu, dass auch du ihn nicht ausführen kannst. Der andere machte scheinbar ein trauriges Gesicht, zog seufzend den Beutel wieder hervor und hängte ihn auf. Er hatte aber nicht den Beutel mit dem Golde genommen, sondern ihn im Ärmel mit dem von ihm vorbereiteten und mit Stein gefüllten Beutel vertauscht und diesen aufgehangen, während er den echten Beutel im Ärmel behielt und sich mit diesem entfernte, indem er den Kaiser versicherte, er hoffe bis zum anderen Morgen doch das Kunststück ausführen zu können. Der Kaiser ließ daher für diese Nacht die Wachen verdoppeln. Auch musste die Halle so hell erleuchtet werden, dass der Beutel stets zu sehen war. Der nächste Tag kam und auf Befehl des Kaisers mussten sich alle Polizisten in der Halle versammeln, um wie der Kaiser beabsichtigte, sie für immer ihres Dienstes zu entlassen. Er herrschte die Leute denn auch recht unfreundlich an und wandte sich dann an jenen jungen Polizisten, indem er ihn höhnisch fragte, ob das Wunder geschehen sei. »Ich glaube ja«, erwiderte dieser. »Er ist total verrückt oder unverschämt frech«, rief da der Kaiser. »Glaubt er denn, ich kann nicht sehen? Da hängt doch der Beutel.« »Ich sehe«, erwiderte der Gescholtene, »dass dort wohl ein Beutel hängt. Ob es aber der wirkliche ist, möchte ich bezweifeln.« »Das ist denn doch zu stark«, schrie der Kaiser. »Holt den Beutel herunter und bringt ihn her«, befahl er der Wache. Der Beutel wurde abgenommen und dem Kaiser gebracht, der ihn öffnete, aber ein ganz verwundertes Gesicht machte, als er nur Steine in dem Beutel fand und beim genaueren Sehen erkannte, dass es gar nicht der frühere Beutel war. »Kerl, wie hat er das fertiggebracht?«, fragte er den listigen Mann. Dieser erzählte, wie er einen gleichen Beutel angefertigt und diesen dann in des Kaisers Gegenwart vertauscht habe. »Bist ein verteufelt schlauer Bursche«, sagte dann der Kaiser. »Und da du mir der Klügste von allen zu sein scheinst, sollst du deren Oberster sein, und ich will sie nicht entlassen. Sorge dafür, dass deine Leute ihre Pflicht tun und dir nacheifern.« Und so geschah es. Das Märchen ist nun aus, und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.